Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Guten Tag, meine werte Damen und Herren. Begrüßt Sie aus dem Neumarter Studio Gabi Mesi. Herzlich willkommen. Die Themen der Februarausgabe des Funkmagazins sind IFA-Regionaltreffen in Satmar, ein Gespräch über den Coronavirus, deutschsprachige Presse in Rumänien 1990-2020, Vortrag in der Evangelischen Akademie Siebenbürgen, Ausstellung über die Verschleppung der Ungarn-Deutschen zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion in Deutschland in der Stadt Gerlingen zu sehen, Wurstkostprob 2020 in Billet und Skisprungherren-Weltcup in Rosenau. Kulturmanager bei deutschen Institutionen in diesem Europateil kamen Mitte Februar in Satmar zusammen. Das war das halbjährige Treffen der Mitarbeiter vom Institut für Auslandsbeziehungen IFA Stuttgart, die bei den Einrichtungen der deutschen Minderheit in Rumänien, Ungarn, Serbien und der Ukraine tätig sind. Das IFA entsendet bereits seit 25 Jahren Kulturmanager und Redakteure zu Verbänden und Redaktionen der deutschen Minderheiten in Mittelost und Südosteuropa und die Gemeinschaft unabhängiger Staaten. So ist auch das Funkforum seit fast 10 Jahren Teil des Entsendeprogramms und war beim Treffen mit dem Vorstandsvorsitzenden Siegfried Thiel als Gastinstitution und IFA-Kulturmanagerin Anna Klassen vertreten. Sie fasst für unser Funkmagazin das Treffen zusammen.
Das halbjährige Mitarbeitertreffen des Instituts für Auslandsbeziehungen Deutschland fand in diesem Jahr vom 17. Februar bis zum 21. Februar in Satmar statt. Bei diesem Treffen kamen nach Rumänien, Ungarn, Serbien und Ukraine entsandte Kulturmanagerinnen und Vertreterinnen der deutschen Organisationen aus der Region zusammen. Die Kulturmanagerinnen unterstützen die Organisationen bei der Förderung der deutschen Minderheit. Der Fokus des diesjährigen Treffens war eine Auftaktveranstaltung zum 25. Jubiläum des Entsendeprogramms, der am 19. Februar stattfand. Dieses Treffen wurde vom IFA-Regionalkoordinator Florian Kerzel organisiert. Dabei hatten die Kulturmanagerinnen und Gastinstitutionen die Möglichkeit, sich vorzustellen und über vergangene und zukünftige Projekte zu berichten. Mit den Projekten in den Gastinstitutionen könne viel für die deutsche Minderheit und das zivilgesellschaftliche Zusammenleben getan werden, so einer der ersten Entsandten und Moderator der Veranstaltung Peter Kratzer.
Wenn ich jetzt ganz allgemein an die Projekte des Funkforums denke, dann gab es dieses internationalen Austausch journalistischer Inhalte, die sehr schnell eine Form gefunden hat und die bis heute weitergeführt wird. Was ich spannend fand am Funkforum war, dass das Funkforum von Anfang an gesagt hat, wir wollen auf junge Menschen zugehen, wir wollen auf die Schüler zugehen und angefangen haben, die Schulradios, die so am Entstehen waren in dieser Zeit, zu unterstützen. Das heißt, die Schüler zu unterstützen, Radio zu machen und dieses Radio in ihrer Schule auszusenden. Das war eines der vielen spannenden Projekte des Funkforums.
An der Veranstaltung nahmen auch der Botschafter Kurt Meyer-Kloth, der Konsul Ralf Krautkrämer, der Abgeordnete der deutschen Minderheit im Parlament Rumäniens Ovidiu Ganz, die Unterstaatssekretärin im Department für interethnische Beziehungen Christiane Cosmatu und der Vorsitzende des Regionalforums Nordsiebenbürgen Josef Hölzi. Besonders war auch die Anwesenheit des Ehrenvorsitzenden des Demokratischen Forums in Nordsiebenbürgen, Johann Forstenheizler. Er wurde an diesem Tag mit dem Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschlands ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch!
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Der Bukarester Biologe Dr. Klaus Fabricius ist der richtige Gesprächspartner für ein Interview über die neue Seuche, die sich von China aus in die ganze Welt verbreitet. Ursache ist der sogenannte Coronavirus, von dem man noch nicht genau weiß, woher er stammt. Aber zurzeit wird geforscht, wie man ihn bekämpfen kann, und es wird bald ein Gegenmittel geben. Seuchen hat es schon immer gegeben, doch durch die Globalisierung verbreiten sie sich heute viel schneller als vorher, und das auf Weltebene. Isolation und Schutz der Infizierten seien zurzeit die besten Maßnahmen, um die Verbreitung der Seuche einzudämmen, erläuterte Dr. Klaus Fabricius in einem Gespräch mit Christa Richter, ein Beitrag von Radio Bukarest.
Alle Welt ist zurzeit aufgeregt, was sich in China tut. Und zwar ist dort eine Seuche ausgebreitet, die sich rapid verbreitet, nicht nur in Asien. Die ersten Fälle sind schon nach Europa gelangt. Was versteht man unter einer Seuche und wie entsteht sowas, Herr Klaus Fabricius?
Ja, es ist ein neuer Virus. Ein Virus, der eine grippenähnliche Krankheit auslöst. Man hat nur gemerkt, dass sich der Virus ungeheuer schnell verbreitet.
Kannte man den Virus schon?
Nein, der Virus ist unbekannt. Es ist ein Coronavirus. Man kennt nur die Familie. Viren mutieren sehr, sehr schnell. Um eine Zeit hat man ja die Viren gar nicht als lebende Organismen eingestuft, weil sie ja einen Wirt brauchen. Und es ist natürlich ein wenig Panik bei dem Ausbruch einer solchen neuen Krankheit. Es ist eine übertragbare Krankheit, die sich auch sehr, sehr schnell verbreitet.
Aber wo kommen die Viren her?
Wir können sehen, dass die in einigen Wochen sich in der ganzen Welt verbreitet hat. Zurzeit gibt es den Virus schon in über 100 Ländern. Also es ist ungeheuer schnell gegangen.
Aber von wo stammt er? Was weiß man das?
Darüber rätselt man noch. Aber es ist klar, der Virus wurde isoliert. Also man weiß jetzt, wer die Krankheit auslöst. Man hat den Virus sogar schon im Labor nicht nur bestimmt, sondern er wird auch schon im Labor sozusagen auf einem bestimmten Nährboden vermehrt. Ja, das ist der erste wichtige Schritt für einen Impfstoff. Also, es dauert noch ein bisschen, aber ein Impfstoff wird sehr schnell bereit sein. Und es ist klar, der einzige Schutz ist die Isolation. Ja, also man muss so schnell wie möglich die erkrankten Personen isolieren, damit sie nicht die Krankheit weiter verbreiten.
Gut, diese Seuchen hat es im Laufe der Jahrhunderte überall gegeben. Es gab die berühmte spanische Seuche, wieso Europa? Jetzt warum Asien? Anders war Afrika unten das AIDS.
Ja, also wir dürfen nicht vergessen, dass wie die ersten Spanier nach Nordamerika gekommen sind, haben sie die sehr empfindlichen Indianer in Nordamerika, haben sie ihnen die Grippe gebracht, auch einen Virus, der sich sehr schnell verbreitet hat und auch sehr schwere Folgen gehabt hat, weil eben die Indianer in Amerika keine Immunität gegenüber dem Virus hatten. Damals hat es schon das gegeben, aber natürlich, damals gingen solche Nachrichten nicht so schnell um die Welt, wie es heute ist.
Und wenn der Mensch kein Schutzmittel, kein Impfmittel findet, kann so eine Seuche
ganz schnell anrichten. Ja, ja, es gibt auch jetzt schon über 300 Todesfälle.
Ja,
weltweit.
Das ist nicht viel.
Es ist nicht viel für eine Krankheit, aber es ist, wie gesagt, es ist in einer kurzen Zeit und es ist in der Beziehung gefährlich, weil man eben nichts hat, das die Krankheit heilen kann. Wir können nur den Körper stärken. Was anderes können wir nicht machen.
Ja. Also müssen wir die Daumen drücken, dass möglichst schnell.
Ja, also es wird sicher sehr schnell passieren. Ja. In dieser Zwischenzeit hilft nur, sich zu schützen.
Zu schützen, ja.
Ja.
Sauber zu halten und so.
Und einige werden von der Krankheit befallen, also sie stecken sich an, andere wiederum nicht. Es hängt davon ab, wie empfindlich der Körper ist auf diesen neuen Eindringling.
Ja, denn jeder Organismus reagiert anders.
Jeder Körper reagiert anders.
Das ist interessant für die Hörer von Radio Bukarest, dass sie wissen, es ist nicht so gefährlich, wie man es alles aufbauscht, aber man muss sich hüten.
Ja, man muss sich hüten und man muss sehen, dass man vor allen Dingen die Verbreitung zuerst in den Griff bekommt. Und deshalb diese Maßnahmen auf den Flughäfen oder auch sonst, jeder, der Fieber hat, und wo man weiß, es gibt jetzt Möglichkeiten zu testen und so kann man die normale Grippe eben von der neuen Grippewelle unterscheiden.
Ja, ja, und es möglichst schnell isolieren.
Und möglichst schnell die Leute sozusagen vor allen Dingen zu betreuen.
Ja, so wie in China, die in 3-4 Tagen ein Spital aufbauen. Das ist absolut
in 10 Tagen haben sie ein.
Ja, doch, bis zu
in 10 Tagen haben sie ein Krankenhaus mit über 1000 Betten aufgebaut.
Ja, für so ein Land
in China einem Rhythmus, den man sich kaum vorstellen kann.
Ja, aber dort werden noch viele Leute dran denken müssen, weil sie so viele auf dem Haufen sind.
Vor allen Dingen in Wuhan, also in der Stadt, dürfen wir nicht vergessen, dass die Stadt eine Bevölkerung hat, fast wie die Bevölkerung Rumäniens.
Eine einzige Stadt. Also wir können die Daumen drücken, dass möglichst bald ein Gegenstand.
Es wird ganz sicher sehr schnell ein Impfstoff entstehen.
Ja, danke fürs interessante Gespräch.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Die Verschleppung der Ungarn-Deutschen zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion ist eines der schrecklichsten Geschehnisse in der Geschichte der deutschen Nationalität in Ungarn. Seit Forschungen zu diesem Thema möglich sind, widmen sich immer mehr Forscher der Erkundung dieses Teils der Geschichte. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist auch die stellvertretende Direktorin des Janos Pannonius Museums Fünfkirchen eine engagierte Forscherin des Malanki-Robot. Die seit 2006 betriebene Forschungsarbeit zu diesem Thema wurde während des Gedenkjahres der Verschleppung, also 2016, in Form einer Ausstellung zusammengefasst. Nach mehreren Städten in Ungarn ist die Ausstellung, die den Titel »Unter fremdem Himmel gemartert in Russland« trägt, nun in Deutschland in der Stadt Gerlingen zu sehen. Über das Ausstellungsmaterial erzählte uns Judith Walter-Müller, die stellvertretende Direktorin des Janos Pannonius Museums in Fünfkirchen. Ein Beitrag von Melita Hengel, Radio Fünfkirchen.
Ein sehr großes Material steht hier im Janos Pannonius Museum zur Verfügung zu diesem Thema Malenki-Robot und es ist auch eine Ausstellung entstanden. Was kann man darüber erzählen?
In 2016, Gedenkjahr Gulag Gupvi, hat das Janos Pannonius Museum eine Ausstellung hier in Pécs organisiert mit dem Titel Unter fremdem Himmel, gemartert in Russland. Und diese Ausstellung wurde in 2018 in Toto, im Deutsches Nationallandesmuseum gezeigt und Gerlingen von Baden-Württemberg. Gerlingen ist Partnerstadt von Toto. Und genau in dieser Zeit war Herr Johann Brenner, Bürgermeister von Gerlingen und eine Delegation in Toto. Und sie haben dort diese Ausstellung besichtigt. Und dann haben sie sich entschieden, dass sie diese Ausstellung auch in Gerlingen zeigen möchten. Und jetzt zurzeit ist diese Ausstellung mit demselben Titel, also Unter fremdem Himmel, gemartert in Russland, in Gerlingen, in Rathausgalerie zu sehen. Und bis 13. Februar können die dort lebenden Ungarn-Deutsche diese Ausstellung besichtigen.
Was alles kann man in dieser Ausstellung sehen?
Vor allem habe ich hier Schicksale gezeigt, Schicksale von Frauen und Männern, die damals 1944, 1945 verschleppt worden sind. Also Erinnerungen, Fotos, originale Dokumente, natürlich originale Gegenstände, die ich eingesammelt hatte. Wir können auch Hörmaterial finden, also die Interviews sind auch zu hören. Und mit Multimedien habe ich viel, viel Fotos gezeigt und auch Filme. Filme, die damals an der Forschungsreise gemacht worden sind. Mit dem Deutschen Nationalkreis Pécs-Ranau konnten wir diese ehemalige Lager, Friedhöfe, Baustelle, Mine, Kohlmine aufsuchen, wo die ehemaligen Verschleppten gearbeitet hatten, in Donetzbecken, in Kaukasus, in Ural. Und hier haben wir natürlich viele Fotos und auch Filme gemacht und diese sind auch in der Ausstellung zu sehen.
Sie waren, wenn ich gut informiert bin, auch bei der Eröffnung in Gerlingen dabei.
Ja, ja.
Wie war das? Wie viele Leute waren da? War das Interesse sehr groß dafür?
Ja, das darf ich sagen. Die Interesse war sehr, sehr schön. Ungefähr 200 Menschen haben teilgenommen an der Eröffnung. Das ist sehr viel. Und deshalb kann ich es sagen, weil das wissen wir ja, in Baden-Württemberg viele mit ungarischer Abstammung leben. Also die Familie wurden vertrieben und die Vorfahren und die Enkel waren auch dort an der Eröffnung. Die Medieninteresse und die Besucherinteresse war auch sehr berührend. Das kann ich sagen. Viele, viele Fragen haben wir nach der Eröffnung bekommen. Wir haben sehr viele Gespräche geführt und viele Tränen und Umarmung hat uns gezeigt, dass dieses Thema, was so lange verschwiegen wurde, es ist sehr wichtig für das Publikum zu zeigen.
Nach Toto ist jetzt die Ausstellung in Gerlingen in Deutschland. Hat man auch schon vielleicht Pläne, wo die Ausstellung noch gezeigt werden kann? Oder wie verläuft das?
Ja, hoffentlich kann diese Ausstellung noch dieses Jahr in mehreren Museen oder Galerien gezeigt werden. Dieses Jahr ist ja das 75. Jubiläumsjahr. Also ich hoffe, dass dieses Jubiläumsjahr viele Interesse für uns macht. Es gibt Interesse von Ulm, von Berlin, aber das ist sicher, dass wenn diese Ausstellung zurückkommt, hier in Pécs möchten wir das auch wieder ein bisschen ergänzt, ein bisschen anders, wie es damals in 2016 war, aber wieder zeigen, eben wegen des Jubiläumsjahres.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Der erste Frauensalon des Programmjahres 2020 hat am 25. Februar im Gerhard-Möckel-Saal des Hans-Benn-von-Hieften-Tagungs- und Konferenzzentrums der Evangelischen Akademie Siebenbürgen in Hermannstadt stattgefunden. Die inhaltliche Impulsgeberin des ersten Frauensalons war Beatrice Ungar. Sie sprach zum Thema deutschsprachige Presse in Rumänien 1990-2020. Dem Publikum ist Beatrice Ungar als Chefredakteurin der Hermannstädter Zeitung und als eine der aktivsten Frauen in der lokalen Presse bekannt.
Eine Zeitspanne vorgegeben ist zwischen 1990 und 2020, sind die 30 Jahre seit der Wende, die auch für die deutschsprachigen Medien in Rumänien eine Wende gebracht haben, zumindest was auch die Pressefreiheit betrifft. Aber natürlich habe ich auch einen Blick in die Vergangenheit geworfen, um zu sehen, dass die deutsche Presse ja in Rumänien nicht jetzt erst geboren ist nach der Wende oder auch nicht in der Zeit des Kommunismus, sondern zumindest eine sehr lange, eine alte Tradition hat. Und natürlich habe ich dann auch hingewiesen, wie eingeschränkt die Möglichkeiten waren, darüber zu berichten, was wirklich geschieht vor der Wende. Und dass auch zum Beispiel die deutsche Sendung in Bukarest im Fernsehen aufgelöst worden ist und solche Sachen, dass man auch Schikanen ausgesetzt war und praktisch nichts dagegen tun konnte. Insofern war die Wende auch ein wichtiger Punkt für die deutsche Presse. Zum Beispiel auch für die Hermannstädter Zeitung durfte wieder Hermannstädter Zeitung heißen. Der neue Weg hat sich 1993 neu aufgestellt und hat sich den Namen Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien gegeben und übernommen die Banater Zeitung und die Karpatenrundschau im Mantel dieser Zeitung. Also es ist auch eine Bewegung da und wichtig ist, dass wir jetzt auch einen richtigen Fürsprecher in dem Demokratischen Forum der Deutschen haben, das sich einsetzt, damit die Finanzierung, also die Unterstützung, die wir aus den Mitteln des Minderheitenrates der Regierung bekommen, auch weiter fließen.
Wodurch charakterisiert sich die deutschsprachige Presse aus unserem Land der letzten 30 Jahre und in welche Richtung hat sie sich entwickelt?
Wir haben jetzt, wenn man Medien sieht, jetzt hat man das Fernsehen, die Rundfunkanstalten und natürlich die geschriebene Presse. Aber es hat sich auch viel entwickelt, was jetzt sagen wir auch im Gemeindebereich, dass die Gemeinden, die Kirchengemeinden zum Beispiel eigene Blätter herausgeben, mehr oder weniger regelmäßig. Also es sind da verschiedene Möglichkeiten, die aufgetreten sind, um die Öffentlichkeit zu informieren über verschiedene Aktivitäten. Die deutsche Presse hat als Hauptzielgruppe die deutsche Minderheit, aber nicht nur. Seit wir auch im Online vertreten sind, muss man diese Tatsachen mehr, sagen wir, Rechnung tragen als vorher, als man ja, sagen wir, für die deutsche Minderheit praktisch berichtet hat. Man kann ja auch die Rundfunksendungen von Radio Neumarkt zum Beispiel im Internet verfolgen. Also man muss jetzt nicht mehr ein Radio zu Hause haben, ein Gerät. Aber besonders im Fernsehen, also das kann man sagen und das habe ich auch gesagt, dass die deutsche Sendung im rumänischen Fernsehen auch von vielen Nichtdeutschen, also Rumänen oder auch Ungarn, verfolgt wird, weil sie auch übersetzt wird. Also es wird untertitelt rumänisch. Und viele finden die Sendung sehr gut, dass sie auch ein bisschen was Normales aus Rumänien mitbekommen, unter uns gesagt. Natürlich können wir uns das irgendwie leisten, weil die Zeitungen ja auch unterstützt werden. Also wenn wir jetzt auf dem freien Markt wären, das muss man auch wissen, wie eine, was weiß ich, die Zeitungen Ade Vărul oder große Zeitung Romania Libere, dann müssen wir schon mehr auch auf diese, sagen wir, spektakuläre Schiene setzen, damit wir keine Leser verlieren, weil wer will schon nur gute Nachrichten lesen.
Welche waren die größten Herausforderungen?
Also immer waren die größten Herausforderungen, vor der Wende war es die Möglichkeit, wie kann man einige Sachen umgehen und trotzdem gut schreiben, also eine lesbare Zeitung herausgeben. Nach der Wende war es vor allem finanzieller Rat, weil es hat bis 93, 94 eben immer wieder Zuständigkeitsprobleme gegeben. Man wusste nicht, wer unterstützt die Presse jetzt, also die Minderheiten. Es hat immer wieder eine Unterstützung gegeben, aber auch heute muss man praktisch jedes Jahr nochmal Antrag stellen und sagen, es gibt uns noch, wir sind immer noch abhängig, also in einem gewissen Maße von einer Kofinanzierung. Es ist eine stetige, also Kampf würde ich das nicht nennen, aber es ist ein Überleben. Also die Medien überleben durch diese Unterstützung vom Staat, aber dafür müssen sie auch eben eine gewisse Verwaltungsarbeit leisten und vor allem auch das Demokratische Forum der Deutschen, das jetzt auch die Herausgabe der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien übernommen hat, was ja nicht leicht ist, eine Tageszeitung, die dann, weil die Post nicht funktioniert, und da kommen wir dann zum nächsten Thema, nicht an die Leser kommt oder die Abonnenten. Und die Post ist noch die aktuellste größte Herausforderung, weil die Post einfach nicht funktioniert. So. die Leute bekommen die Zeitung nicht. Und dann, anstatt die Post zu verklagen, werden die Zeitungen abbestellt. Das ist die Reaktion. Das gilt aber natürlich nicht nur für die Hermannstädter Zeitung, das gilt für alle Zeitungen in Rumänien. Zum Beispiel wird Samstag keine Post mehr zugestellt. Das ist für einige Tageszeitungen ein Problem geworden.
Über die Zukunft. Wie sehen Sie die Zukunft der deutschsprachigen Presse in Rumänien?
Das nämlich haben wir vor 30 Jahren haben wir gesagt, wir bringen die Zeitung noch 20 Tage raus und dann gehen wir alle flöten. Wie ihr seht, die Zeitung gibt es immer noch. Wir haben inzwischen 50 Jahre gefeiert. Die deutsche Sendung hat ebenfalls 50 Jahre deutsche Sendung gefeiert inzwischen. Die größte Herausforderung für die Zukunft ist, dass man eben einen gewissen Nachwuchs hat. Und das wird immer das Problem sein. Also für alle, nicht nur für die deutsche Presse, sondern auch für die andere Presse. Also dass auch Leute, sagen wir, in die Schriftpresse geht. Also die meisten Kinder, die also sich entscheiden für ein Journalistikstudium, wollen dann eben Speaker werden oder Moderatoren oder irgendwelche Fernsehstars. Und das merke ich nämlich an dem Aufkommen von Praktikanten. Aus Rumänien haben wir null Praktikanten. Also ich will das nur so hinweisen, obwohl es gibt eine Journalistikhochschule in Hermannstadt, es gibt eine in deutscher Sprache in Klausenburg. Den einzigen, den wir hier einmal hatten als Praktikanten, den haben wir doch gleich angestellt. Aber es gibt noch einen, die Isabella, die jetzt beim Fernsehen ist, aber die bei uns Praktikum gemacht hat. Ansonsten haben wir Praktikanten hauptsächlich aus Deutschland. Also scheinbar ist das in Deutschland irgendwie wichtiger, ein Praktikum zu machen als in Rumänien für die Studenten einer gewissen Fachrichtung. Dann schauen, dass wir zumindest die aus Rumänien kommen, dann vielleicht auch so begeistern können, dass sie sich dann auch hier weiter engagieren.
Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Die Wurstkostprobe 2020 fand am vergangenen Donnerstag in der Temescher Gemeinde Bilet statt und brachte rund 300 Teilnehmer zusammen. Es ist das traditionelle Fest der Banater Zeitung, das die Journalisten Jahr für Jahr in einer jeweils anderen Ortschaft der Region veranstalten. Die Wurst bietet dabei aber nur den Anlass zu einer Begegnung und einem gemütlichen Beisammensein der gemeinsamen Banat-Schwäbischen Gemeinschaft mit ihren Freunden anderer Ethnien. Ein Beitrag von Adrian Ardelian.
Am Donnerstag Mitte Februar ging es in Banat wieder um die Wurst. Die Wurstkostprobe vereint Jahr für Jahr die Redakteure der Banater Zeitung mit ihren Lesern und Freunden und das schon seit fast einem halben Jahrhundert. Was 1972 noch zur kommunistischen Zeit klein in den Räumlichkeiten der Redaktion begann, wurde nach der Wende zu einem großen öffentlichen Event für die gesamte Banater Gemeinschaft. Seit 2012 tourt das Fest auch außerhalb der Messwars. So wurden einige der vorherigen Auflagen in Groß-St. Nikolaus, Lugosch, St. Anna, Maria Radna, Bokschan, Schag und Buziasch ausgetragen. 2020 kam dann die Wurstkostprobe nach Bilet. Siegfried Thiel ist Chefredakteur der Banater Zeitung.
Wir suchen uns den besten Gastgeber aus, also besten Gastgeber im Sinne, dass da auch noch eine deutsche Gemeinschaft ist, die dann mithilft beim Organisieren, die dabei ist beim Organisieren, die auch letztendlich was davon hat. Zwei Tage lang dürfen sie mit uns feiern. Sie sind dabei beim Aufschneiden, sie sind dabei beim Vorbereiten, sie sind dabei beim Gläschen trinken und dürfen mit uns essen. Sie unterstützen das auch und wir hatten hier das Gefühl im Billett, dass wir gut aufgenommen sind. Die haben Schwein geschlachtet, die haben von der HUG aus Deutschland mitgesteuert und haben unterstützt. Gestern und heute Vormittag waren mehr Leute da, als man gebraucht hätte, um zu unterstützen, um zu helfen, um Hand anzulegen. Und das geben wir den Leuten zurück. Wir bieten ihnen ein, sagen wir mal, vielleicht einmaliges Fest, eine einmalige Veranstaltung, wo sie voll mit dabei sind. Und das ist für uns ja das Entscheidende.
Mitveranstalter der Wurstkostprobe sind neben den Zeitungsredakteuren das Deutsche Regionalforum Banat und das jeweilige Ortsforum, in diesem Jahr das Deutsche Forum in Bilet. Adam Chonti ist Vorsitzender des Deutschen Ortsforums und Gemeinderat in Bilet.
Es ist das erste Mal, dass diese Wurstkostprobe in Bilet stattfindet und es ehrt uns, dass wir da mit organisieren dürfen. Ich war ja schon öfter bei solchen Wurstkostproben dabei, auch schon von den ersten. Soweit ich mich erinnern kann, ist die Tradition schon seit 1972 und sie wird immer wieder fortgeführt. Und das Wurstmacher kann ich nur sagen, ich habe das schon gelernt als Kind von meinem Großvater. Der hat immer Wurst gemacht und wir wurden schon als Kinder begeistert mitzumachen. Und wir machen das bis heute auch noch, die Wurst.
Hand angelegt am guten Gelingen des Festes hat auch die Gemeindeverwaltung. Bürgermeister Christian David war mit seinem Team dabei und zeigte den Anwesenden, wie man in Billet traditionell die Wurst herstellt. Und die Teilnehmer waren auch in großer Zahl anwesend. Die Banater Hauswursthersteller brachten insgesamt 41 Wurstproben mit und vertreten war dabei die gesamte Region. Erwin Saban kam aus Lipa und Tibi Palikuchan aus Rekasch.
Ich bin mit zwei Würsten da, eine normale Hauswurst ohne Paprika und normale Wurst, Mischung von Wildschwein und Hausschwein. Ich habe da auch Salami und habe Wattenmark und Sachen da aufgeschnitten und Sie dürfen das auch verkosten. Früher war es ein Fest, aber leider die junge Generationen, die tun das nicht mehr wahrnehmen. Die sagen nur, ja, das ganze Haus ist fett. Also denen macht das nicht mehr Spaß. Mir macht Spaß Schwein schlachten und auch Schwein essen.
Ich bin von Rekasch, ich habe Rekasch Schweinewurst mitgebracht. Also das ist eine Mangoliter Wurst.
Jedes Rezept hat sein eigenes Geheimnis.
Man kann vieles erfahren von anderen, man kann lernen, man kann verkosten. Das ist super gut und ich finde es eine gute Initiative.
Auch Journalisten der deutschsprachigen Medien aus dem Banat waren mit ihrer Hauswurst präsent. So Daniel Spataro von TVR Temeswar und Andreas Henz von Radio Temeswar.
Das ist das erste Mal, dass ich jetzt teilnehme. Ich wollte das schon ein paar Jahre und jetzt habe ich gesagt, warum nicht? Ich soll auch mitmachen. Die Wurst kommt von Großer Nikolaus. Meine Schwiegermutter ist schuld daran. Sie hat das mit Herz sozusagen gemacht. Und ich bin gespannt, was werden wir gewinnen oder nicht. Hauptsache, die Wurst wird verkostet, nicht nur von unseren Familien, sondern auch von unseren Freunden und von der deutschen Gemeinschaft und von allen Gästen, die heute da sind.
Für mich bedeutet der Wurstgespruch vor allem ein Beisammensein mit alten Freunden. Und mitgebracht haben wir zwei Wurstproben, eine scharf und eine nicht scharfe Probe, mit dem wir ja jetzt teilnehmen. Wir sind ein tolles Team, wir sind ja 8, die das seit 6 Jahren machen. Wir sind jetzt zum 4. Mal dabei und vor 2 Jahren haben wir auch gewonnen.
Um Punkt 12 Uhr ging es dann richtig los. Nach den Grußworten spielten die Banater Musikanten aus Temeswar auf und die Juroren bewerteten und benoteten die Wurstproben. Zum Jurorenteam zählte auch der deutsche Konsul in Temeswar, Ralf Krautkrämer.
Mir wurde gesagt, das geht schon viele Jahre zurück. Es kommt aus einer Zeit, wo es Rumänien nicht so gut gegangen ist. Und durch Erfindungsreichtum und Ideen hat man es damals schon geschafft, Lösungen zu finden. Und wir freuen uns natürlich, dass wir hier in einer Zeit leben, in der wir alle satt werden, in der es uns ganz gut geht. Und wir wollen das, denke ich mal, auch mit der Jury hier ermuntern, dass auch Menschen sagen, wir produzieren auch mal selbst. Also es muss nicht alles im Supermarkt und von Großbetrieben gekauft werden, sondern wir wissen, wie man Würste herstellt und wir zeigen das.
Zu den Ehrengästen zählte auch der Abgeordnete des Deutschen Forums im Parlament Rumäniens, Ovidiu Ganz.
Die Kollegen in der Redaktion hatten irgendwann die sehr gute Idee, Temeswar zu verlassen mit der Veranstaltung und turnusmäßig Städte und Gemeinden des Banats mit dieser Veranstaltung zu besuchen. Ich begrüße sehr diese Idee, weil letztendlich unsere Gemeinschaft überall in diesen Gemeinden und Städten gelebt hat und weiterhin lebt. Ich nehme an, bedingt durch die Tatsache, dass Temeswar nächstes Jahr europäische Kulturhauptstadt ist, wird die Veranstaltung in Temeswar stattfinden, würde ich mindestens anregen wollen. Das entscheiden noch die Kollegen von der Banater Zeitung. Das Deutsche Forum unterstützt es, wie gesagt, im Sinne der Bewahrung der deutschen kulturellen Identität hier. Wir werden so weiterhin tun. Und ich möchte unbedingt die Gelegenheit nutzen, Siegfried Thiel und den Kollegen in der Redaktion der Banater Zeitung herzlichst dafür zu danken, dass sie uns diese schöne Gelegenheit geben, um gemeinsam zu feiern, um uns auszutauschen und einen schönen Tag hier im Billet zu erleben.
bis die Gäste die insgesamt 41 Wurstproben und die zusätzlichen Speisen und Getränken verkosteten, bot die örtliche deutsche Tanzgruppe Biele der Heiderose unter der Leitung von Edith Bartha und Hansi Müller einige banatschwäbische Tänze. Die Juroren kamen dann irgendwann zu einer gemeinsamen Schlussfolgerung, was die Benotung der Wurstproben anbelangt, und legten die Preise fest. Die Wurstmacher erhielten Diplome und Trophäen. Den Spezialpreis der Jury erhielt Erwin Saban aus Lipa, der dritte Preis ging an Erwin Chonti und die HOG Billet, der zweite Preis an das Achterteam aus Temesvar und zur besten Wurst 2020 wurde die Probe des rumänischen Banaters Timotei Țintoi gekürt. Zum Achterteam, das den zweiten Preis gewann, zählte auch Hansi Müller.
Ja, eine Genugtuung für unsere Arbeit, für unsere Gruppe, die wir zusammen die Würste machen. Und ja, das ist einfach toll. Wir machen aber nicht mit, weil wir gewinnen wollen. Das wollen wir sowieso. Aber der Spaß ist in den Vordergrund.
Zu Gast bei der Wurstkostprobe 2020 war auch diesmal der Geschäftsführer des Deutschen Landesforums aus Hermannstadt, Benjamin Joja.
Die Auflage ist natürlich jedes Mal die beste, denn bisher hat jede Auflage, bei der ich dabei war, geschafft, noch eine Schippe draufzulegen. Billet ist ja erstmal eine beeindruckende Ortschaft. Ich war gerade im Forum und habe mich von Herrn Chonti führen lassen, der mir erklärt hat, was das Forum hier alles macht. Ich bin noch jetzt schwer beeindruckt und die Wurstkostprobe war, ja, dem ebenbürtig, kann ich sagen.
Die Schlussfolgerung seitens der Veranstalter zieht Siegfried Thiel, der Chefredakteur der Banater Zeitung.
Lange hatten wir keine 40, 41 Wurstproben mehr. Das heißt, das Interesse ist ungebrochen für diese Veranstaltung. Ich nenne es immer gerne, es hat was mit Esskultur zu tun. Wir machen hier nicht eine öffentliche Fressage, sondern etwas für die Gastronomie. Die Musik ist dabei. Also eingebettet in diese Veranstaltung haben wir alles, was zu deutschen Traditionen gehört. Wir wissen, wie wichtig Würste und Wurstmachen für die Schwaben im Laufe der Jahrhunderte waren. Wir wissen, wie wichtig für sie ein Gläschen Wein ist. Wir wissen auch, wie wichtig für sie Musik und Tanz sind. Und ich glaube, im Endeffekt kann man dann sagen, man hat sein Ziel erreicht. Wir werden im nächsten Jahr heimgehen müssen in unser Haus, ins Madame Müller-Guttenbrunn-Haus, denn da sind ein paar Jahre vergangen, wo wir da nicht mehr gefeiert haben. Und Temeswar ist ja Kulturhauptstadt 2021, aber wir haben Anfragen für 2 Jahre darauf. Ich verrate es noch nicht, aber das Interesse ist weiterhin in der Tendenz steigt.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Der Skisprung-Herren-Weltcup fand zwischen dem 21. und 22. Februar in Rosenau, Kreis Kronstadt, statt. Die gesamte Skisprung-Prominenz war da. Es gab einen harten Wettkampf, die Weltbesten haben teilgenommen und sicher auch gewonnen. Frau Carmen Elisabeth Pucianu war eine treue Zuschauerin des Skisprung-Weltcups, der zum ersten Mal in Rumänien stattgefunden hat.
Ja, ich finde es auch richtig amüsant, dass ich heute über etwas sprechen soll, das überhaupt nicht in meine fachlichen Kompetenzen fällt. Ich habe zwar als Kind Skifahren gelernt und bin auch bis zu meinem, naja, sagen wir so fast 40. Lebensjahr bin ich auch immer wieder gerne mal Ski gefahren, aber keine Rede von einer professionellen Ausbildung und schon ganz und gar nicht keine Rede von Skispringen. Sie haben da richtig gesagt, ich bin eine treue Zuseherin dieses Sports. Ich verfolge diesen Wettbewerb, ja, den World Cup, wie man neudeutsch sagt, im Skispringen schon seit beinahe 20 Jahren über das Satellitenfernsehen natürlich. Und so habe ich mich wahnsinnig gefreut, als ich mitbekommen habe, dass in diesem Jahr auch in Rosenau ein Teil der World Cup Etappen stattfinden würde. Und so habe ich mir das nicht entgehen lassen. Am vergangenen Wochenende bei den Sprüngen in Rosenau dabei zu sein.
Was hat Sie beeindruckt bei diesem Weltcup?
Also zunächst einmal hat mich beeindruckt, dass man hautnah diese wirklich bewundernswerten fliegenden Skispringer sehen konnte. Also wie Sie sagten, auch die ganze Skisprungprominenz war tatsächlich in Rosenau versammelt. So konnte ich zum Beispiel Adam Malisch sehen, der jetzt als Cheftrainer der polnischen Truppe auch dabei war und der Anfang der 2000er mehrere Male Weltmeister geworden war. Und ich konnte Dieter Thomas sehen, der auch Ende der 90er Jahre Weltmeister geworden war und seit einigen Jahren sehr kompetente Kommentare für ARD und ZDF abgibt. Und ich konnte natürlich die großen Springer des Moments sehen. Karl Geiger konnte ich sehen und Stefan Kraft, den Österreicher, David Kubacki aus Polen, Kamil Stock natürlich, der sehr charismatische, aber leider dieses Mal nicht ganz so berauschend springende Pole, der in den vergangenen Jahren auch Weltrang Erster geworden war. Natürlich das ganze deutsche Team und es hat mich gefreut und beeindruckt, dass diese Jungs, die wirklich den ganzen Winter über sehr hart arbeiten müssen und auf sehr unterschiedlichen Schanzen springen, sich so problemlos an diese etwas kleinere Sprungschanze angepasst haben und die Zuschauer durch ihre Leistung beeindruckt haben. Dann hat mich noch beeindruckt die Tatsache, dass unglaublich viele Zuschauer dabei waren, obwohl das Wetter nicht wirklich berauschend gewesen ist, Freitag und Samstag. Es war sehr bewölkt, zeitweilig hat es auch ein wenig geschneit, aber es waren trotzdem ganz, ganz viele Leute dort. Rosenauer, Kronstädter, aber auch Leute aus Temeswar und Jasch und Hargita und also praktisch aus dem ganzen Land und auch eine ganz beeindruckende Fangruppe aus Polen, aus Österreich, aus Deutschland. Also es war wirklich eine richtig schöne internationale Stimmung, die sich da entwickelt hat und man hat praktisch jedem Springer mit sehr großem Enthusiasmus zugejubelt. Nicht zuletzt hat mich besonders beeindruckt und gefreut die Tatsache, dass so ein Wettbewerb in Rosenau, also in Rumänien stattfinden konnte, unter exzellenten Bedingungen, muss ich sagen. Man konnte da überhaupt keinen Unterschied feststellen zwischen diesem Wettbewerb und einem Wettbewerb in Garmisch-Partenkirchen oder in Planica oder was weiß ich, in Lahti. Wirklich, man muss sagen, Hut ab vor den rumänischen Veranstaltern und vor denjenigen, die überhaupt die Initiative ergriffen haben, Rosenau zu so einem international anerkannten Skisprungzentrum zu machen.
Haben Sie bei einer Preisverleihung teilgenommen?
Das habe ich nicht, weil der Wettbewerb hat immerhin gut über 2 Stunden gedauert. Wie ich schon sagte, das Wetter war nicht gerade ganz angenehm. Aber natürlich weiß ich ganz genau, wer was gewonnen hat. Steht auch in der heutigen ADZ im Übrigen am Ende auf der letzten Seite, auf der Sportseite, gibt es einen schönen Artikel über dieses Skisprung-Event aus Rosenau.
Hatten Sie einen Lieblingssportler?
Naja, ich schwanke so zwischen Karl Geiger und Stefan Kraft, aber ich mag auch David Kubacki sehr gut. Also ich bewundere bei diesen jungen Leuten, bei diesen Sportlern diese Konzentration, diese Hingabe, mit der sie sich dem Sport widmen. Sie wissen ganz genau, dass sie ja wie die Stars angejubelt werden. Natürlich alle wollten irgendwie die Hand auf sie tun, sie berühren, sie ansprechen. Und diese Jungs haben das natürlich zur Kenntnis genommen, aber sie haben sich überhaupt nicht ablenken lassen von ihrer Mission sozusagen.
Ich bedanke mich herzlich für den ausgezeichneten Sportbericht.
Ja, ich freue mich, dass ich diese Gelegenheit habe. Ich bedanke mich auch, dass Sie mir das erlaubt haben.
Sie hörten das Funkmagazin des Monats Februar. Ich bin Gabi Mesi von Radio Neumarkt und wünsche all unseren Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Frühlingsanfang. Auf Wiederhören und alles Gute, bis zum nächsten Mal.